BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser ausgesprochen turbulenten Woche wieder mit dabei sind. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nach der Bundestagswahl grundsätzliche Themen anzusprechen, die auf der Agenda der Bundesregierung stehen sollten, der kommenden Bundesregierung. So in dieser Woche das Thema Bildung. Am Beispiel des Jurastudiums möchte ich Ihnen zeigen, was schiefläuft im Bildungswesen dieses Landes. Und das gilt sicherlich nicht nur bei den Juristen, sondern vermutlich auch in anderen Studienbereichen. Das ist, was ich für diese Woche eigentlich vorbereitet habe. Und ich kann Ihnen versprechen, es ist hochspannend und es lohnt es sich anzuhören. Bevor wir das machen, müssen wir natürlich auf die aktuellen Entwicklungen in der Bundespolitik eingehen. Auf Milliarden und auf das Sondierungspapier, welches gerade erst gestern vorgestellt wurde. Hochaktuell und hochrelevant dieser Podcast. Ich hoffe, das sehen Sie genauso. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Du hast gerade gemerkt, dass dein Unternehmen eigentlich schon gestern jemanden hätte einstellen müssen. Aber wie kannst du schnell großartige KandidatInnen finden? Ganz einfach, mit Indeed. Wenn es ums Einstellen geht, ist Indeed alles, was du brauchst. Du brauchst dir keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob dein Stellenangebot auf anderen Jobseiten gesehen wird. Gesponserte Stellen auf Indeed helfen dir aufzufallen. Mit Premium-Stellenanzeigen wird dein Angebot für relevante KandidatInnen ganz oben auf der Seite platziert, damit du die gewünschten Personen schneller erreichst. Und das macht einen großen Unterschied. Laut Indeed-Daten erhalten direkt auf Indeed veröffentlichte Premium-Stellenanzeigen 45% mehr Bewerbungen als nicht gesponserte Stellen. Außerdem gibt es mit Indeed gesponserte Stellen keine monatlichen Abonnements, keine langfristigen Verträge und du zahlst nur für Ergebnisse. Wie schnell ist Indeed? In der Minute, in der ich hier gesprochen habe, wurden laut Indeed-Daten weltweit 23 Einstellungen über Indeed vorgenommen. Es gibt also keinen Grund zu warten. Beschleunige dein Recruiting jetzt mit Indeed. HörerInnen dieses Podcasts erhalten auf indeed.com/BTO ein Guthaben von 75 Euro für eine gesponserte Stelle, damit dein Stellenangebot mehr Sichtbarkeit erhält. Schließe dich den 3,5 Millionen ArbeitgeberInnen weltweit an, die Indeed nutzen, um schnell großartige Talente einzustellen. Du stellst ein, dann ist Indeed alles, was du brauchst. Indeed.com/BTO. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bevor wir zum Thema der Bildung kommen in diesem Lande, zu den aktuellen Ereignissen im Zusammenhang mit der sich abzeichnenden kleinen, großen Koalition.
Wir haben ein gemeinsames Sondierungspapier erstellt und wir haben in einer ganzen Reihe von Sachfragen Einigkeit erzielt. Wir wollen ein Industriestandort bleiben. Wir werden zum Beispiel die Energiekosten heruntersetzen. Ein erster Schritt wird sein, um etwa 5 Cent pro Kilowattstunde. Wir werden das bisherige Bürgergeldsystem neu gestalten, hin zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchende.
Wir haben eine Reform der Schuldenbremse für die nächste Legislatur verabredet. Wir wollen Arbeitsplätze sichern. Wir tun das durch einen Industriestrompreis. Wir tun das durch eine Kaufförderung für Elektromobilität und indem wir Investitionsanreize für die Unternehmen, die hier in Deutschland, hier in die Arbeitsplätze und die Sicherheit von Arbeitsplätzen investieren.
Was mich besonders freut, die Gastronomie, 7%. Die Rücknahme der Belastung beim Agrardiesel, ein wichtiges Signal an die Landwirtschaft. Und wichtig, die Pendlerpauschale soll erhöht werden. Ist man zufrieden? Aus bayerischer Sicht würde ich sagen, passt schon.
Sicherlich hat vor 10 Tagen noch niemand mit dem gerechnet, was dann dieser Woche über uns hereingebrochen ist. Wir haben es alle gehört. 500 Milliarden Euro für ein Sondervermögen zugunsten der Infrastruktur. Änderung des Grundgesetzes zugunsten der Länder, sodass diese sich auch verschulden können. Und alles, was über 1% vom Bruttoinlandsprodukt hinausgeht an Ausgaben für die Verteidigung, soll ab sofort und so lange wie nötig auf Kredit finanziert werden. Der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke stellte dabei sogar fest, dass es konkret heißt, Verteidigungsausgaben sind die im Einzelplan 14 des jeweiligen Haushaltsgesetzes veranschlagten Ausgaben. Man muss also nur als Verteidigungsausgabe definieren, es muss im Kern eigentlich gar nichts mit Verteidigung zu tun haben. Es genügt also, wenn es im Plan steht. In meinen einfachen Worten, wenn ich eine Brücke renoviere, weil da Panzer drüber fahren müssen, könnte man es in diesen Plan packen und so auch auf Pump finanzieren. Die Kleiko, nennen wir sie mal so, so sie denn zustande kommt, schlägt also richtig zu, geht richtig in die Vollen, was die Schulden betrifft. Und das Programm dürfte locker die Grenze von 1 Billion Euro überschreiten. Vor allem dann, wenn man an das Open Budget im Bereich der Verteidigung denkt. Was ist nun davon zu halten? Nun, treue Hörer wissen, dass ich es für falsch halte, im Euro zu sparen. Und sie wissen auch, dass ich genau solche Billionenfonds auf Pump in meinem Podcast vorgeschlagen habe. Ich erinnere an Folge 266 mit dem Titel Dekade der Wohlstandsvernichtung. Diese Folge ist übrigens hochaktuell. Also könnte man denken, ich bin sehr glücklich über das, was jetzt in Berlin vorgestellt wurde. Aber nein, dem ist nicht so. Ich bin überhaupt nicht glücklich. Und das möchte ich gerne kurz erklären. Ja, ich wollte massive Verschuldung für Infrastruktur, Verteidigung und Bildung. Und die bekommen wir jetzt auch. Ich wollte aber auch ein professionelles Management dieser Sondervermögen durch entsprechende Experten. Und genau das bekomme ich nicht. Ich wollte auch noch einen Alterssicherungsfonds für alle Bundesbürger finanziert mit Kredit, der das Geld nach dem Vorbild des norwegischen Staatsfonds anlegt. Auch das bekomme ich nicht. Vor allem wollte ich aber eins nicht. Ich wollte nicht, dass das Geld, dass die Schulden dazu genutzt werden, um einfach weiterzumachen wie bisher. Doch genau das passiert. Ich erinnere daran, dass ich in meinem Vorschlag immer gesagt habe, im Gegenzug zu der Erhöhung der offenen Schulden müssen die verdeckten Verbindlichkeiten für Renten, Pensionen und Gesundheit gesenkt werden. Nach dem Motto, für jede 10 Prozentpunkte höhere offizielle Verschuldung, 20 bis 30 Prozentpunkte weniger verdeckte Schulden. Und genau das passiert jetzt nicht. Die Union hat der SPD viel Geld beschafft und diese denkt sich nun, warum soll man überhaupt Einsparungen vornehmen? Da wurde in der Pressekonferenz zum Sondierungspapier gesagt, ja, wir schauen den Haushalt mal an, doch wie glaubhaft ist das überhaupt? Die Potenziale, die im Haushalt sind, werden überhaupt nicht angesprochen. Und ich möchte nur mal kurz daran erinnern, wie erheblich die Potenziale sind. Denken wir nur an den Zuschuss zur Rentenversicherung. Dieser beläuft sich auf über 100 Milliarden Euro. Allein die Rente mit 63 kostet die Steuerzahler rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. Im Sondierungspapier steht hingegen, daran wollen wir festhalten. Weitere 18 Milliarden kostet der Zuschuss des Bundes für Kindererziehungszeiten. Hier steht im Sondierungspapier nicht, dass man sparen möchte, sondern im Gegenteil, man möchte die Zahlungen sogar noch weiter ausweiten. Das heißt, statt hier Verbindlichkeiten zu senken, werden die verdeckten Verbindlichkeiten und die Lasten weiter erhöht. Eine vernünftige Politik könnte reagieren, zum Beispiel indem sie das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre erhöht. Das würde rund 30 Milliarden pro Jahr bringen, wenn man es sofort umsetzen würde. Wenn man es schrittweise einführt, würde es immerhin bis 2035 kumuliert 500 Milliarden einsparen und allein im Jahre 2035 wären die Ausgaben um fast 100 Milliarden geringer, wenn man das machen würde. Wir haben also die Situation, dass die Union der SPD viel Geld gegeben hat und im Gegenzug erfolgt keine Einsparung im laufenden Haushalt. Dasselbe gilt für das Bürgergeld. Beim Bürgergeld sieht es nicht besser aus. Zwar verspricht das Sondierungspapier, hier mehr Sanktionen vorzunehmen, allerdings mit der Einschränkung, sofern vom Bundesverfassungsgericht gedeckt. Wir wissen, das Bundesverfassungsgericht ist sehr ziemlich strikt. Es ist gar nicht möglich, die Leistungen groß zu kürzen. Und diese sind erheblich. Die Geldleistungen umfassten 25 Milliarden. Die Kosten für die Unterkunft der Bürgergeldempfänger betragen 11 Milliarden. Und die sogenannten Eingliederungshilfen in den Arbeitsmarkt betragen 3,7 Milliarden Euro. Das Ganze wird übrigens noch ziemlich teuer verwaltet. Allein die Verwaltungskosten des Bürgergeldes liegen bei 5,2 Milliarden Euro. Hier könnte man nicht nur stark sparen, sondern hier sollte man stark sparen. Da mehr als die Hälfte aller Bürgergeldempfänger Migrationshintergrund haben, wäre es natürlich schon sinnvoll, nicht nur die Zuwanderung besser zu kontrollieren, sondern auch über mehr Rückführungen und eine Absenkung der Leistungen für diese Gruppe auf ein absolutes Minimum entsprechend Kosten zu sparen. Davon findet sich im Sondierungspapier allerdings nichts. Der zweite große Posten sind die Subventionen. Ich erinnere daran, dass die Subventionen deutlich gestiegen sind. Im Jahre 2024 gab der Bund insgesamt 127 Milliarden Euro für Subventionen aus. Das entspricht 3% des Bruttoinlandsproduktes. Das war zum einen im offiziellen Bundeshaushalt und zum anderen in Nebenhaushalten, vor allem im sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Würde der Staat die Subventionen auf das Niveau von 2015 zurückführen, also relativ zum Bruttoinlandsprodukt, dann könnte man ungefähr 60 Milliarden Euro sparen. Die 60 Milliarden klingen viel, sind aber konkret gar nicht so schwer zu realisieren. Allein 40 Milliarden werden pro Jahr für Klimaschutzmaßnahmen ausgegeben. Diese könnte man sich komplett sparen. Warum? Einfach deshalb, weil wir auf der EU-Ebene ein sogenanntes Emissionshandelssystem haben. Wenn wir also überproportional CO2 sparen, wird der Ausstoß von CO2 billiger und in anderen Ländern wird entsprechend mehr CO2 ausgestoßen. Wir brauchen diese Subventionierung nicht. Wir können uns einzig und allein auf das EU-Emissionshandelssystem verlassen. Wie aufgebläht die Subventionsausgaben des Bundes sind, sieht man auch daran, dass nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 95% der Einnahmen, die der Bund aus der Lohn- und Einkommensteuer erhält, in Subventionen fließen. Das heißt, wir Bürger arbeiten mittlerweile fast ein Jahr dafür, dass der Bund mit unserem Steuergeld einige wenige begünstigte Personen und Unternehmen finanziert. Und wir haben natürlich noch weitere Einsparpotenziale. Wir kennen das. Wir haben zu viele Ministerien, wir haben zu große Ministerien. Wir haben zu viel Geld für NGOs. Und wir geben zu viel Geld aus in aller Welt. Die berühmte Förderung der Radwege in Peru ist ja nur ein Beispiel für viele sinnlose Projekte in aller Welt, die mit deutschem Steuergeld bezahlt werden. Es ist also klar, wir könnten viel sparen. Aber eine Kürzung der unnötigen Staatsausgaben wird im Sondierungspapier nur vage versprochen. Warum denn auch? Es gibt keine Geldknappheit mehr. Für mich ist das so wie bei der Kindererziehung. Wenn die Kinder zuerst Fernsehen schauen können und dann Hausaufgaben machen müssen, funktioniert das nicht. Man muss immer erst die Hausaufgaben machen, bevor man Fernsehen schauen darf. Und genauso gilt das auch hier. Wieso sollte ich im Haushalt sparen, nachdem ich mir bereits einen sehr, sehr großen Schluck aus der Pulle des frischen Geldes genehmigt habe? Und wir sehen es auch an der konkreten Ausgestaltung. Warum werden eigentlich die Verteidigungsausgaben über 1% vom Bruttoinlandsprodukt auf Kredit finanziert? Ich denke, das NATO-2%-Ziel sollte man doch schon erreichen aus Steuermitteln. Die Hürde von 1% ist natürlich sehr attraktiv aus Sicht der Politiker. Denn, jetzt nehme ich mal den Haushalt 2024, wenn man mit 1% arbeitet, wären sofort rund 10 Milliarden Euro frei, die jetzt im Prinzip im Haushalt drinstecken für die Bundeswehr. Und diese 10 Milliarden könnte man sofort an anderer Stelle dazu nutzen, um Löcher zu stopfen, zum Beispiel beim Bürgergeld. Anderes Beispiel. Im Haushalt 2024 wurden rund 35,8 Milliarden Euro für Infrastruktur ausgegeben. Das kann man zukünftig aus dem Sondervermögen bestreiten. Schwuppdiwupp hat die neue Regierung rund 45 Milliarden Euro im Haushalt freigemacht, um Löcher zum Beispiel im Sozialstaat zu stopfen. Und wer da glaubt, dass der Haushalt strukturell saniert wird, der glaubt auch an das Gute im Politiker. Und wie gesagt, ich bin da sehr skeptisch und gestern habe ich mir extra noch angehört, die Pressekonferenz zum Sondierungspapier und auch dieses quer gelesen und die Erkenntnis ist ganz eindeutig. Es wird über Sparen am Rande gesprochen, nicht mehr ernsthaft und es gibt gar keine Absicht, in diese Richtung zu gehen. Ich habe sogar schon gehört, dass der Finanzminister der beliebteste Posten im kommenden Kabinett ist. Ganz einfach, er muss nur noch Geld verteilen. Und nochmal, die Politiker hatten Geld genug. Sie hatten in 10 Jahren vor Corona wirklich Geld genug und haben es eben nicht für Investitionen verwendet, sondern für Sozialleistungen und politische Wahlgeschenke. Die Tatsache, dass die Struktur des Haushalts nicht angepackt wird, wird sich meines Erachtens bitter rächen. Nämlich dann, wenn die Billion weg ist. Und vermutlich steht deshalb auch im Sondierungspapier, dass man sich an eine grundlegende Reform der Schuldenbremse machen möchte. Denn man weiß schon jetzt, man wird auf Dauer auf Schulden angewiesen sein. Hinzu kommt noch, ich glaube nicht, dass es zu einer Änderung der Klimapolitik kommt, die ich auch gefordert habe in meinen Vorschlägen, wenn man sich schon so verschuldet. Im Gegenteil, die Grünen dürften sich ihre Zustimmung zur Grundgesetzänderung mit ein paar, wahrscheinlich 100 Milliarden, zugunsten ihrer Klientel vergüten lassen. Gleiches gilt für die Energiepolitik. Hier steht im Sondierungspapier das, was ich befürchtet habe. Man möchte die Folgen der verfehlten Energiewende durch Subventionen verdecken, indem man Strompreise senkt, Netzentgelte senkt, aber nicht, indem man die Wurzel anpackt. Viel schlimmer noch, man möchte festhalten am Projekt der Wasserstoffwirtschaft und man setzt auf Gaskraftwerke. Das Thema der Reaktivierung der Atomkraftwerke taucht im Sondierungspapier gar nicht auf. Und Verbesserung der Rahmenbedingungen, um die Wirtschaft wirklich voranzubringen, auch da bin ich skeptisch. Da heißt es jetzt konkret, Unternehmen, die in Deutschland investieren, sollen gefördert werden. Das heißt, der Staat wird wiederum entscheiden, was gut ist und was nicht gut ist. Und Steuern und Abgaben, tja, da steht schon drin, es soll die breite Masse der Leistungsträger entlastet werden. Die Reichen, die sogenannten Reichen, sind damit bestimmt nicht gemeint. Das heißt für mich Folgendes. Ja, es ist richtig, Schulden zu machen. Denn wer im Euro spart, ist wahrlich der Dumme. Aber so, wie es jetzt gemacht wird, wird nur der leichte Schritt gemacht. Nämlich mehr Schulden. Im Effekt passiert Folgendes. Die Budgetrestriktion wird aufgehoben. Man muss nicht mehr sparen, sondern man kann in die Vollen gehen. Und die anderen Staaten in der Eurozone haben uns doch vorgemacht, wohin das führt. Sie haben hohe Schulden gemacht, viele Schulden gemacht, haben aber die eigene Wirtschaft nicht gestärkt. Das, was Frankreich und Italien falsch gemacht haben, holen wir jetzt nur im Zeitraffer nach. Es ist im Prinzip nichts anderes als die Fortsetzung der falschen Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte mit noch mehr Geld. Es ist nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und, kleiner Nachtrag, Christian Lindner und Lars Feld haben natürlich recht gehabt, dass wir solide bleiben müssen, damit es auch für die anderen Staaten in der Eurozone bezahlbar bleibt. Die Zinsen sind deutlich gestiegen aufgrund der Ankündigungen der Kleiko. Mein Argument war und ist, dass das eigentlich keine Rolle spielt, weil wir mit unserer Solidität den anderen nur Zeit kaufen. Und wenn wir Schulden machen, der Tag der Erkenntnis früher kommt. Und genau das scheint jetzt der Fall zu sein. Die Zinsen steigen und damit natürlich überproportional auch für Italien und Frankreich. Doch da droht nun der nächste Fehler der deutschen Politik. Im Raum stehen, wir haben es gehört, gemeinsame Schulden, weil die anderen sicher die Schulden nicht leisten können. Allen voran Frankreich und Italien. Dabei haben diese Staaten mindestens so viele Hebel im eigenen Haushalt, diesen besser zu gestalten wie Deutschland. Aber sie werden es nicht machen. Sie hoffen auch auf die Aufhebung der Budgetrestriktion auf EU-Ebene. Und meine Befürchtung ist, diese Bundesregierung, die sich da abzeichnet, wird da nur zu bereitwillig mitgehen. Soweit meine etwas frustrierte Einschätzung der aktuellen politischen Entwicklung in Deutschland. Und damit kommen wir zum eigentlichen Schwerpunkt heute, dem Thema der Bildung am Beispiel der Juristenausbildung. Ich finde es ein spannendes Thema. Ich hoffe, Sie auch. Ich freue mich, wenn Sie jetzt mit dabei bleiben.
Manchmal ist die Zeit im Alltag einfach zu knapp. Man schafft es nicht bis in den Supermarkt, weil im Job mal wieder viel zu tun war. Dann kommt man nach Hause und beides ist leer, der Kühlschrank und der Bauch. Das sind genau die Momente, in denen ich mich freue, dass es Volt gibt. Bei Volt kann ich Lebensmittel aus dem Supermarkt bestellen und in vielen Einzelhandelsgeschäften einkaufen. Sogar rezeptfreie Medikamente bringt mir Volt nach Hause. Und natürlich liefert mir Volt auch mein Lieblingsessen aus meinen Lieblingsrestaurants. Volt bringt mir in 35 Minuten fast alles, was ich brauche, direkt an die Wohnungstür. Klingt banal, macht mir das Leben aber deutlich leichter und das ist bei meinen ewig langen To-Do-Listen etwas, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Ich mag die Zuverlässigkeit von Volt und dass ich bequem, einfach und schnell in der App bestellen kann. Ein paar Klicks und schon ist mein Volt-Bike unterwegs. Also ich kann dir Volt wärmstens empfehlen. Lade die App runter und wenn du unseren Code benutzt, BTO20, dann bekommst du als Neukunde auf deine ersten beiden Bestellungen 10 Euro Rabatt. Das alles und einen Link findest du natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode. Du merkst schon, ich mag Volt.
Ein paar Fakten zu Beginn. Wir alle wissen, die demografische Entwicklung in Deutschland ist nicht positiv. Nach Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey wird die deutsche Bevölkerung bis zum Jahr 2100 um 16% auf 71 Millionen Menschen sinken. Ja, damit sind wir nicht allein. Es ist fast schon ein globales Phänomen. Die Folge ist auch, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf jährlich um ungefähr 0,4 Prozentpunkte schrumpfen dürfte. Warum? Weil wir immer mehr alte Menschen haben, die von immer weniger Erwerbstätigen unterstützt werden. Auch diesen Trend kennen wir bereits länger. Es gäbe Hebel, dagegen zu steuern, die wir in diesem Podcast mehrfach diskutiert haben. Wir könnten eine höhere Erwerbsbeteiligung haben, wir könnten auch längere Arbeitszeiten haben, wir könnten auch qualifizierte Zuwanderung haben. Ein weiterer Hebel wären steigende Produktivitätsfortschritte. Und auch hier wissen Sie, dass wir in den letzten Jahren nicht sehr erfolgreich waren. Die Produktivitätsfortschritte sind sehr unbefriedigend. In so einem Umfeld ist es klar, dass die nachfolgende Generation, die junge Generation, besonders wertvoll ist. Und wir haben uns bereits mehrfach im Podcast gerade auch mit dem Thema Schule beschäftigt. Ich erinnere an die Folge 207, Sätzen 6 mit Professor Ludger Wössmann vom IFO-Institut. Eine weitere Folge zum Thema Bildung war beispielsweise die Folge 220, PISA-Schock mit Ansage. In dieser Folge hat Professor Bernhard Krötz noch einmal klargemacht, wie schlecht es um die Mathematikkenntnisse angehender Ingenieurstudenten in Deutschland bestellt ist. In der letzten PISA-Studie haben wir wirklich nicht gut abgeschnitten. Die Neue Zürcher Zeitung brachte es knackig auf den Punkt.
Deutschland wird bunter und dümmer. So kann man die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie für die Bundesrepublik zusammenfassen, welche die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Dienstag präsentiert hat. In allen drei untersuchten Bereichen, Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften, erreichten deutsche Schülerinnen und Schüler 2022 demnach die niedrigsten Werte, die hierzulande jemals im Rahmen von PISA gemessen wurden.
Besonders schlimm sieht es im Fach Mathematik aus.
In Mathematik war der Absturz besonders groß. Die deutschen Schüler erreichten hier nur noch 475 Punkte. 2018 waren es 500. Zum Vergleich, der Spitzenreiter Singapur kam auf 575 Punkte, gefolgt von Japan, Estland und der Schweiz. Bei der Lesekompetenz kamen die deutschen Schüler auf 480 Punkte. 2018 waren es 498 Punkte. Und in den Naturwissenschaften auf 492 Punkte. 2018 waren es 503.
Der Unterschied zu den führenden Nationen ist erheblich und bedenklich.
Wer einen mehr als nur durchschnittlichen Anspruch an den deutschen Nachwuchs hat, wird mit Sorge feststellen, dass die Schüler der Spitzenländer wie Singapur, Japan oder Estland nicht nur ein bisschen überlegen sind, sondern in einer anderen Liga zu spielen scheinen. Ein Beispiel. In Mathematik erfüllen nur 9% der deutschen Schüler die Anforderungen der Stufen 5 oder 6, die sie als besonders leistungsstark auszeichnen. In Singapur liegt dieser Anteil bei 41%.
Doch damit nicht genug. Im April 2024 meldete das Handelsblatt Folgendes.
Die Zahl der jungen Menschen ohne Berufsabschluss ist in Deutschland auf einen Rekordwert gestiegen. Im Jahr 2022 verfügten 2,86 Millionen 20- bis 34-Jährige nicht über eine formale Qualifikation. Das entspricht 19,1% der Altersgruppe. Ein Jahr zuvor waren es 2,64 Millionen oder 17,8%. Die Werte werden sich im neuen Berufsbildungsbericht finden.
19%. 19%. Die Menschen in dieser Altersgruppe hat keine berufliche Qualifikation. Hinzu kommt, dass oftmals auch zwar studiert wird, aber eben viele sinnlose Fächer studiert werden. Blickt man auf die Veränderung der Zahlen der Studienanfänger zwischen 2011 und 2020, sieht man zum Beispiel, dass Psychologie, Sozialwesen, Verwaltungswissenschaften und Gesundheitswissenschaften am stärksten zugelegt haben. Gewonnen hat auch Informatik, aber längst nicht so stark. Verloren haben hingegen Elektrotechnik, Maschinenbau und auch Romanistik und Altphilologie. Entscheidend natürlich hier, Elektrotechnik und Maschinenbau sollten nicht schrumpfen, sondern wachsen. Blickt man auf die Studenten nach Fächergruppen, stellt man Folgendes fest. Am meisten Studenten studieren Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Immerhin mehr als 1,1 Millionen. Dahinter folgen die Ingenieurwissenschaften mit 776.000. Das ist sehr erfreulich. Und dann folgen Geisteswissenschaften und dann erst Mathematik und Naturwissenschaften. Es ist unstrittig, wir bräuchten hier einen stärkeren Fokus, ich sage es immer wieder, auf die MINT-Fächer. Und als Ökonom darf ich das sagen, wir brauchen nicht so viele Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Hinzu kommt, wir haben die Studentenzahl vervierfacht in den letzten 50 Jahren. Umgekehrt sinkt die Zahl der jungen Menschen, die eine betriebliche Ausbildung in Industrie, Handel und Dienstleistung machen. Nur noch 688.000 junge Menschen sind zurzeit circa in einer beruflichen Ausbildung. Das ist wenig tröstlich, dass gleichzeitig die Anzahl der Genderprofessuren deutlich gewachsen ist. Insgesamt gibt es in Deutschland mittlerweile 185 Gender-Lehrstühle, an der Spitze Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Berlin. Ich denke, sowohl die Fächerwahl wie auch die Tatsache, dass viele Studenten abbrechen, ist ein wirkliches Desaster. Die Abbrecherquote variiert in Deutschland je nach Studiengang und Hochschulart. Nach aktuellen Zahlen liegt die Abbruchsquote an Universitäten bei etwa 32% und an Fachhochschulen bei etwa 23%. Wenig überraschend variiert die Abbruchsquote stark zwischen den einzelnen Studienfächern. Die Quote der Abbrecher ist beispielsweise im Fach Medizin traditionell sehr gering. Einfach deshalb, weil es eine hohe Anforderung gibt an Noten und ein Eingangstest. Bei Ingenieurwissenschaften sowie bei Sprach- und Kulturwissenschaften ist hingegen die Zahl der Abbrecher ganz besonders hoch. Meist liegt es an fehlenden Mathematik- oder Sprachkenntnissen der Studenten. Professor Dr. Bernhard Krötz, ich hatte ihn bereits erwähnt, hat in Folge 220 wirklich dramatisch geschildert, wie es um die Mathematikkenntnisse angehender Ingenieurstudenten steht.
Ich bin seit 25 Jahren etwa hier im Geschäft und man hat den stetigen Verfall, wie viele andere dann eben auch mitbekommen. Und die Situation heute ist, dass viele Anfänger Probleme haben mit Brüchen, also Dinge in Relation zu setzen, Größen überhaupt zu vergleichen, mit Ungleichungen umzugehen, Betragsrechnen. Es ist auch kein Verständnis eigentlich da, was eine Variable ist. Terme können nur schwer, wenn überhaupt, umgeformt werden. Von den trigonometrischen Funktionen ist nur rudimentär was da. Sinus, Cosinus, ja, von den transzendenten Funktionen, Logarithmus, E-Funktionen ein bisschen. Es ist alles sehr reduziert worden. Und das macht es natürlich dann immer schwieriger, ja, diese Studenten überhaupt mal abzuholen. Und also wir diagnostizieren sozusagen einen erheblichen Leistungsabfall in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten, was die mathematische Grundausbildung unserer angehenden Studenten betrifft.
Das Fach Jura ist eine besonders dramatische Besonderheit. Dort brechen viele der Studenten erst am Ende des Studiums ab. Denn erst ganz am Schluss ist die Prüfung. Das heißt, man studiert sehr lange und muss sich dann irgendwann zur Prüfung melden und dann fällt man durch. Und hat logischerweise dann natürlich viel mehr Zeit verbraucht als die Kommilitonen, die bereits früher in Prüfungen scheitern. Die Folge? Viele Studenten, die eigentlich Juristen werden wollten, können dann nicht in dem richtigen Beruf arbeiten. Schauen wir uns den Fachbereich der Juristen einmal genauer an. Zunächst ist festzustellen, dass ein erheblicher Mangel an Juristen droht. Das Karriereportal IQB schrieb dazu im letzten Jahr Folgendes.
Rund 165.800 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen gibt es 2024 in der Bundesrepublik. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bundesrechtsanwaltskammer hervor. Interessant dabei, der Zuwachs ist schon seit einigen Jahren nicht mehr so stark wie früher. Während von 1997 bis 2002 die Zahl der Juristen in Deutschland jedes Jahr um mindestens 6.000 stieg, waren es zwischen 2015 und 2019 jeweils nur wenige hundert. Von 2020 auf 2021 ging die Zahl sogar um 221 Anwälte und Anwältinnen zurück. Die Zahl der Richter in Deutschland lag nach Angaben des Bundesamtes für Justiz im Jahr 2018 bei knapp 21.340. Die Zahl der Staatsanwälte gibt die Behörde für das gleiche Jahr mit rund 5.882 an.
Bis jetzt ist der Rückgang der Anzahl Juristen überschaubar. Doch das dürfe sich in den kommenden Jahren dramatisch ändern.
Jetzt steht ein Generationswechsel an. So waren beispielsweise in der sächsischen Justiz 600 von 1000 Richtern im Jahr 2019 mindestens 55 Jahre alt. In Bayern fehlten im selben Jahr bereits mehr als 150 Staatsanwälte und Richter. Das Forschungsinstitut Prognos rechnet damit, dass bis 2030 rund 40% aller Juristen aus dem Dienst ausscheiden werden, länderübergreifend. Dadurch würde die Justiz in Deutschland innerhalb kurzer Zeit mehr als 10.000 Juristen verlieren.
Und auf wie viele Nachwuchskräfte dürfen die Juristen hoffen?
Es kommen nicht genug Nachwuchskräfte auf den Arbeitsmarkt. Nach Zahlen von Prognos absolvierten vor 20 Jahren noch mehr als 10.500 Studenten erfolgreich das zweite Staatsexamen. 2017 waren es nach Angaben des Bundesamtes für Justiz noch rund 7.500. Das entspricht einem Rückgang von fast 30%. Hinzu kommt, dass der Notenspiegel nahezu gleichbleibend ist. Das bedeutet, dass es nicht nur insgesamt weniger neue Juristen gibt, sondern auch noch weniger Absolventen mit Spitzennoten.
Nun ist es nicht so, dass dies ein unlösbares Problem wäre. Denn wir sind in Deutschland mit Richtern und Staatsanwälten eigentlich ganz gut bedient, wie das Institut der deutschen Wirtschaft vorrechnet. Zunächst wird der Befund eines demografischen Problems bestätigt.
Im diesjährigen Bericht der EU-Kommission über die Rechtsstaatlichkeit in der EU findet sich im Kapitel über Deutschland die Empfehlung, die Richterbesoldung deutlich anzuheben. Dies wird nicht zuletzt deshalb gefordert, weil die Stellen für Richter und Staatsanwälte unterbesetzt seien und darüber hinaus aufgrund der Arbeitsbelastung und der Bearbeitungszeiten ferner die Schaffung von 1500 neuen Stellen erforderlich sei. Der Mangel an Richtern, insbesondere im Hinblick auf das hohe Durchschnittsalter der Richter, ist ein bekanntes Thema und nährt die Sorge um die Funktionsfähigkeit der deutschen Justiz. Auch der Rückgang der Anzahl von Nachwuchskräften und Absolventen an den juristischen Fakultäten lässt Zweifel an einer gut ausgestatteten Justiz aufkommen.
Doch dann verweist das Institut der deutschen Wirtschaft darauf, dass wir relativ zur Bevölkerungszahl ausgesprochen gut mit Richtern und Staatsanwälten ausgestattet sind.
So wenig ein demografisch bedingter drohender Richtermangel zu verkennen ist, so sehr wird in der Debatte ein grundsätzliches Problem ausgeblendet. Denn Deutschland leistet sich ein Justizsystem, das eine große Anzahl an Richtern und Staatsanwälten voraussetzt und das seit langem. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der Anzahl der Berufsrichter und Staatsanwälte an der Spitze. Deutschland liegt mit über 22.000 tätigen Richtern nur knapp hinter den auf die Bevölkerung bezogen fast viermal so großen USA mit 24.000 Berufsrichtern. Damit leistet sich Deutschland fast dreimal so viele Richter wie Frankreich und Italien und viermal so viele wie England. Dies schlägt sich in den relativen Zahlen nieder, bei denen Deutschland mit 25 Richtern pro 100.000 Einwohnern deutlich an der Spitze im Vergleich zu ähnlich großen Ländern in Europa liegt. Auch die Anzahl von Staatsanwälten übersteigt deutlich die der europäischen Nachbarn.
So gesehen ist es auch nicht verwunderlich, dass unser Justizsystem besonders teuer ist.
Der hohe Personalbedarf des deutschen Justizwesens führt zu einem hohen finanziellen Aufwand. Die Ausgaben für das Justizwesen pro Einwohner sind in Deutschland zwischen 2012 und 2022 auf knapp 180 Euro gestiegen und liegen damit hinter Luxemburg auf dem zweiten Platz in der EU. Zwar finanziert sich der Haushalt des Bundesjustizministeriums immerhin zu knapp zwei Dritteln selbst durch Prozessgebühren und Patentgebühren, doch der hohe Personalaufwand steht in keinem Verhältnis zur Arbeitsweise des Justizwesens. Das deutsche Justizsystem befindet sich in puncto Effizienz, beispielsweise in der Verfahrensdauer, nur im Mittelfeld der EU-Mitgliedstaaten.
Hinzu kommt, dass den deutschen Gerichten oftmals die Kompetenz fehlt.
Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist das oftmals fehlende Verständnis von Richtern über komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge ein Problem. Der Grund dafür liegt im veralteten Ausbildungssystem, das auf eine generalistische Ausbildung setzt und anders als in den USA keine ökonomische Kompetenzbildung einschließt. Die Zivilprozessordnung braucht keine grundlegende Reform, doch fehlt es an der Schulung der Richter, den Spielraum etwa für den Einsatz von Schiedspersonen zu nutzen. Auch der Übergang zu einem dreistufigen Gerichtssystem mit der Einrichtung von Fachkammern anstelle einer eigenen Fachgerichtsbarkeit könnte Ressourcen bündeln und Synergien schaffen.
Das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Hinweis. Offensichtlich muss die Ausbildung der Juristen gründlich verbessert werden. Schauen wir uns die Ausbildung einmal genauer an. Zweifelsohne ist die Ausbildung der Juristen von grundlegender Bedeutung für unser Gemeinwesen. Kein geringerer als der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Harbart, hat das in seiner Festrede auf dem 100. Deutschen Juristenfakultätentag so zum Ausdruck gebracht.
Wie die Bürger Juristen als Vertreter des Rechtsstaates erleben, für viele wird es im Leben eine von wenigen oder gar die einzige Begegnung dieser Art sein, kann für ihr Bild vom Rechtsstaat entscheidende Bedeutung erlangen. Die Tätigkeit der Juristen erschöpft sich nicht in der Fertigung eines rein technisch-fachlichen Produktes, des Schriftsatzes, des Bescheids oder des Urteils. Ihre Tätigkeit reicht darüber hinaus. Sie ist von eminenter Bedeutung für das, was der Bürger als Rechtsstaat wahrnimmt, ob er Vertrauen in seine Funktionsfähigkeit und in die Institutionen des Rechtsstaates fasst. Dieser Verantwortung muss sich jeder bewusst sein, der als Jurist mit Fachfremden in kommunikativen Austausch tritt. Ich bin nicht sicher, ob sie in unserer Juristenausbildung in hinreichender Weise vermittelt wird.
Verbindet man das mit der oben gemachten Feststellung, dass es a. an Juristen mangelt und b. dass es den Juristen auch an Kompetenzen mangelt, und verbindet das mit der Erkenntnis, dass viele Juristen in der Ausbildung scheitern oder wegen eines zu schlechten Abschlusses gar nicht als Juristen arbeiten können, wird das Problem überdeutlich. Ein paar Fakten. Im Jahre 2022 fielen bei der ersten juristischen Prüfung immerhin 26,2% der Kandidaten durch. Und 23,9% bestanden nur mit der Note ausreichend. Damit sind 50% eines Jahrgangs unbrauchbar. Denn ein ausreichend gilt bei den Juristen nicht als berufsqualifizierend. Hinzu kommt, dass die Abbrecherquote im Jurastudium bei 24% liegt. So darf es auch nicht verwundern, dass die Jurastudenten sich in Umfragen ausgesprochen kritisch zum eigenen Studienfach äußern. Zum fünften Mal hat der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften Absolventen des ersten Staatsexamens nach ihrer Meinung zur Attraktivität des Jurastudiums befragt. Die klare Antwort: Nur ein Drittel der Studenten würde das Jurastudium in seiner derzeitigen Ausgestaltung weiterempfehlen. Das klingt wirklich nicht gut. Nun hat sich eine Initiative gebildet, die daran etwas ändern möchte. Ein Bündnis zur Reform der juristischen Ausbildung hat sich unter dem Namen Jurreform zusammengetan und hat die größte Studie zur Reform der juristischen Ausbildung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Ziel der Übung: die Ausbildung und die Perspektiven für die Studenten verbessern. Einer der Initiatoren ist Dr. Arnim Rosenbach. In vielen Beiträgen und in der von ihm gestarteten Lege Artis Academy bemüht er sich seit vielen Jahrzehnten um eine bessere Juristenausbildung.
Nach vielen Jahren wissenschaftlicher Forschung und praktischer Lehrerfahrung wurde die Lege Artis Academy e.V. bewusst am 70. Jahrestag des Grundgesetzes, dem 23. Mai 2019, gegründet, um die gewonnenen Erkenntnisse zu institutionalisieren und zu verbreiten. Ziel der Lege Artis Academy ist es, Juristinnen und Juristen zu methodischer Exzellenz zu befähigen. Parallel dazu wird ihnen die Funktion des Rechts in der Streitbeilegung sowie für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft vermittelt. Im Kern sollen juristische Persönlichkeiten hervorgebracht werden, die den demokratischen Rechtsstaat nach dem Bild des Grundgesetzes als eine kulturelle Errungenschaft wertschätzen und ihn durch Haltung und Handeln beispielhaft verkörpern. Rechtliche Exzellenz ist daher nicht Selbstzweck dieser Initiative, sondern dient ausdrücklich dem übergeordneten Ziel der Erhaltung des demokratischen Rechtsstaates.
Ich finde es spannend, wie gesagt, auch für Nichtjuristen, denke ich doch, dass das ganze Thema wahrscheinlich für alle Fachbereiche gleichermaßen gilt. Und deshalb dachte ich mir, es lohnt, mit Arnim Rosenbach über die nötigen Reformen der Juristenausbildung zu sprechen.
Ein Virtual Private Network, kurz VPN, kann sehr nützlich sein. Wir bei BTO recherchieren viel in internationalen Medien wie New York Times, Bloomberg, der Financial Times oder dem Wall Street Journal. In manchen Ländern sind bestimmte Nachrichtenquellen oder Wirtschaftsdienste gesperrt. CyberGhost VPN kann dabei helfen, diese Sperren zu umgehen. Einige Finanz- oder Nachrichtenplattformen bieten ihre Inhalte nur in bestimmten Ländern an. Dazu gehören zum Beispiel Aktienmarktanalysen. Gleiches gilt für das Streaming von Wirtschafts-TV-Sendern. Mit CyberGhost VPN werden diese Inhalte zugänglich. Unser heutiger Sponsor CyberGhost VPN bietet dir darüber hinaus noch viel mehr Vorteile und das mit über 15 Jahren Markterfahrung. 38 Millionen Nutzer weltweit belegen die exzellenten Bewertungen auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet den gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Die Software ist mit mehr als 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel, damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich geografisch befindest. Die Server von CyberGhost sind in 100 verschiedenen Ländern verfügbar, sodass du immer eine zuverlässige Verbindung hast. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Ob du zu Hause oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Ein einziges CyberGhost-VPN-Abonnement schützt bis zu 7 Geräte gleichzeitig. Wenn du alle diese Vorteile nutzen willst, dann sichere dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/bto und du erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie unter cyberghostvpn.com/bto. Ach ja, was noch wichtig ist, der CyberGhost-Kundensupport ist 24/7 auf Deutsch erreichbar. Mehr Informationen in den Shownotes.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Dr. Arnim Rosenbach komme, noch dieser Hinweis. Wenn Sie in diesem durchaus ereignisreichen Jahr weiterhin Fakten und Ereignisse im Blick haben möchten und das mit vertrauenswürdigem Qualitätsjournalismus, dann gibt es ein Angebot des Handelsblatts. Für kurze Zeit erhalten Sie dieses digital oder gedruckt für 12 Monate mit 40% Rabatt. Dazu gibt es sogar noch eine exklusive Handelsblatt-Tasche. Sichern Sie das Angebot unter handelsblatt.com/2025. Weitere Informationen finden Sie auch wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Arnim Rosenbach.
Dr. Arnim Rosenbach ist Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter an der LMU München und HU Berlin. Er hat den Lege Artis Academy e.V. initiiert und lehrt im Lege Artis Seminar die juristischen Grundlagen als Kernbaustein einer erfolgreichen juristischen Ausbildung. Ziel ist es, JuristInnen zu befähigen, juristische Sachverhalte mit den richtigen methodischen Werkzeugen zu bearbeiten. Eine Fähigkeit, die trotz stetiger Betonung häufig fehlt. Seine Utopie ist deshalb eine juristische Ausbildung, die das juristische Denken schult und den Methodenkanon ins Zentrum dieser Ausbildung stellt.
Sehr geehrter Herr Dr. Rosenbach, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Herr Stelter. Vielen Dank für diese Möglichkeit.
Herr Rosenbach, ich habe gerade einen Artikel gelesen, in dem klar wird, dass die Deutschen immer unzufriedener werden mit dem Rechtssystem und vor allem, dass sie zunehmend Zweifel haben, ob das noch richtig funktioniert. Das hat was zu tun mit Verfahrensdauern, das hat was zu tun mit fehlenden Richtern. Also ich habe gelesen, über 60 Leute mussten aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil man nicht innerhalb der Fristen quasi zum Prozess kam. Gleichzeitig stehen wir vor einem massiven demografischen Wandel. Also eigentlich heißt es doch, wir müssten Hunderttausende von neuen Juristen heranbilden, oder? Oder was ist die Antwort? Oder habe ich es falsch beschrieben? Haben wir gar kein Problem im Rechtssystem bezüglich den Prozessdauern und Ähnlichem?
Nein, Herr Stelter, Sie haben das in meinen Augen völlig richtig analysiert. Wir haben richtig Feuer am Dach des demokratischen Rechtsstaats. Wir stehen vor einer Pensionierungswelle in der Richterschaft. Wir haben eine immer zunehmende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Justiz, sowohl die Dauer der Verfahren als auch die Qualität der Ergebnisse. Die Anwaltschaft macht sich Sorgen um den Nachwuchs. Es gibt eine Fülle von Themen, derer wir uns unbedingt annehmen müssen.
Jetzt muss ich dazu sagen, Qualität der Ergebnisse. Also ich habe auch schon mal vor Gericht gestanden. Und wenn ich nicht gewinne, dann finde ich natürlich die Qualität des Ergebnisses nicht so gut. Ich meine, gibt es denn da auch objektive Kriterien? Weil ich meine, dass mir das Urteil nicht gefällt, heißt ja nicht unbedingt, dass es ein schlechtes Urteil ist.
Für den Rechtsanwalt kommt es immer darauf an, wenn man verloren hat, ob man die Gründe dafür der Mandantschaft verständlich und nachvollziehbar vermitteln kann. Und wenn ich sage, das ist nicht mehr der Fall, meine ich damit, dass die Gerichte zu häufig Gründe wählen, die dann auch ein zugewandter Fachmann wie ein guter Rechtsanwalt nicht mehr verständlich vermitteln kann. Das gibt dann einen Schaden am Rechtsstaat.
Jetzt würde ich da nochmal nachhaken wollen. Also Prozesse dauern länger, Qualität ist vielleicht nicht mehr ganz so gegeben. Woran liegt das? Ich meine, sind wir streitfreudiger geworden? Also gibt es mehr Prozesse als früher? Oder gibt es mehr Gesetze als früher, dass quasi die Richter mehr Gesetze beackern müssen? Oder gibt es einfach nur weniger Richter?
Die Zahl der Richter hat nicht abgenommen. Erstaunlicherweise hat die Zahl der Prozesse vor den Amts- und Landgerichten ganz erheblich abgenommen. Und zwar innerhalb der letzten 10 Jahre um mindestens 30% weniger Verfahren. Trotzdem hat das die Verfahren nicht beschleunigt. Und es ist eine Untersuchung dazu angestellt worden, woran das liegt. Ohne Wunder, es ist eine Fülle von Ursachen. Aber wo Sie gerade die Fülle der Regelungen ansprechen, ja, es gibt immer noch mehr, immer kleinteiligere Gesetze, die immer noch schwerer zu administrieren sind, zu verstehen sind, wo auch Kenner des Rechtes und leidenschaftliche Juristen sagen, das geht so nicht mehr, das ist zu viel, wir überregulieren, wir ersticken am Recht. Das ist das Hauptproblem der langen Verfahren, der Intransparenz und der Unzufriedenheit.
Ist es, Sie setzten gerade an und meinten, es gibt verschiedene Faktoren. Ich habe jetzt ein bisschen den Mund gelegt gehabt mit den Gesetzen. Gibt es noch andere Faktoren oder ist es wirklich der Haupthebel, ist die Fülle an Gesetzen und die Detailtiefe dieser Gesetze?
Ich habe das Gefühl, dass auch die Lebensverhältnisse komplexer werden. Diejenigen Verfahren, die noch zu Gericht getragen werden, sind umfangreich, schwierig, haben längere Sachverhalte. Und ich will auch nicht verhehlen, dass ich das Gefühl habe, dass die Richterschaft mit vielleicht nicht mehr ganz dem Enthusiasmus, der in alter Zeit vorhanden war, mit noch mehr Zeitdauer pro Verfahren, dass da die Tiefe oft fehlt. Denn das Arbeitspensum der Richterschaft wird nach einem System mit dem schönen Namen Pepsi genau eintaxiert. Und das ist dann die Zeit, die der Richter hat und nicht hat, der also unter einem enormen Erledigungsdruck steht. Und ich habe Richter im Freundeskreis, die mir unter der Hand gesagt haben, dass sie die Qualität nicht anlegen können, die sie gerne anlegen würden, weil es einfach zu viel und zu umfangreich ist. Das waren Ausnahmen, aber diese Äußerung hat es leider gegeben.
Na, es war auch der Artikel, den ich gerade eben angesprochen habe, in der Neuen Zürcher Zeitung, hat eben auch dieses Pepsi-System gebracht und hat gesagt, selbst nach Pepsi würde, selbst in Bayern, was noch ganz gut ausgestattet wäre, einige 100 Richter fehlen. Dann haben wir im Prinzip das Thema, okay, es gibt nicht mehr Prozesse, es gibt weniger Prozesse, aber die Prozesse sind komplizierter geworden und das Recht ist komplizierter geworden. Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt schauen wir uns mit demografischen Wandel an. Babyboomer verlassen Amtsstuben und machen noch keine Podcasts mehr, was weiß ich, sondern sind dann im Prinzip im Ruhestand. Heißt dann eine Antwort eigentlich, wir müssten dringend nicht nur von Entbürokratisierung sprechen im Staat, sondern wir müssten auch sprechen von einer Vereinfachung des Rechtes, dass man nicht mehr alles regelt? Ich meine, ich bin jetzt Laie, also können Sie mir sagen, nee, das ist ganz schlecht für den Rechtsstaat. Oder müsste man nicht einfach sagen, verdammt nochmal, der Staat regelt nicht mehr alles so im Detail, damit im Prinzip die Verfahren einfacher werden? Und es ist ein Irrtum, weil wenn ich nicht keine Detailregelung habe, habe ich dann mehr Instanzen, durch die gestritten wird, weil man sagt, der eine Richter hat es falsch interpretiert.
Eine sehr komplexe Frage, ob es darauf eine einfache Antwort gibt, muss ich fast ein bisschen offen lassen. Mir scheint es eine Gratwanderung zu sein. Nämlich einerseits den Mut zu haben, Themen ungeregelt zu lassen, obwohl man denkt, man könnte sie regeln. Oder Lebensbereiche, die bereits geregelt sind, sich selber dem Regeln, dem Leben zu überlassen, ohne die Vorschriften fortzusetzen. Das ist insofern also sehr schwer zu sagen. Man braucht den Mut zur Lücke, um dann weniger Verfahren zu haben, die sich in dieser Kleinteiligkeit verlieren. Ein Beispiel, das ich anführen möchte, sind die Widerrufsrechte, die nun auf europäischen Richtlinien beruhen. Die führen zu einer unendlichen Fülle bürokratischer Folgen in der Rechtsprechung, wo es nur noch um Formalitäten geht, wo man die Werte dahinter kaum noch erkennt, europäisch vorgegeben. Da müsste also die Europäische Union handeln durch Zurücknahme, um uns davon zu entlasten. Und das gilt für eine Fülle von Themen. Weiteste Teile, nicht nur des öffentlichen, sondern auch des privaten Rechtes, beruhen mittlerweile auf europäischen Vorgaben, wo wir als EU-Staat gar nicht anders können, als das mitzumachen, nachzuahmen. Es ist also da nicht nur eine Bundesregierung, ein Bundestag gefragt, sondern auch die rechtsetzenden Instanzen der Europäischen Union. Und das wird immer noch mehr verlangt, immer noch lauter verlangt. Das muss verstärkt werden, denn in Brüssel scheint noch zu stark die Meinung zu herrschen, dass wenn man die Lebensbereiche nur regelt, dass dann das Leben besser wird. Und das tut es eben immer weniger. Man muss aber eine Parallele finden, die letztlich in der Ethik der Person zu suchen ist und nirgendwo sonst. Denn gerade wenn die Dinge rechtlich nicht verboten sind, können sie trotzdem ethisch und moralisch inakzeptabel sein. Und ich habe sehr das Gefühl, dass jedenfalls über die Gesamtbevölkerung früher da die Hemmschwellen höher waren, Dinge einfach nicht zu machen, obwohl sie gesetzlich nicht verboten waren. Da ist die Schamgrenze gesunken, leider auch in der Jurisprudenz. Ich denke an den Cum-Ex-Skandal. Die vielfache Erstattung von Körperschaftssteuern, die niemals geflossen sind, dafür braucht man kein Jurist zu sein, dafür braucht man Anstand, um so etwas nicht zu machen. Dass es leider Spitzenjuristen gegeben hat, die das auch noch für gesetzmäßig erklärt haben, ist nur mit mangelnder Ethik zu erklären. Wir brauchen also eine klarere Ethik, die dann die Lebensverhältnisse in Balance hält, die nicht mehr rechtlich geregelt sind. Denn das Recht kann leider nicht dasjenige kompensieren, was am Charakter fehlt.
Das ist zweifelohne richtig. Das gilt für alle Lebensbereiche, da haben Sie vollkommen recht. Eigentlich meine Idee, Sie einzuladen in meinem Podcast, kam ja von woanders, bevor ich eben diesen Artikel gelesen habe bezüglich dieses Richtermangels. Das war nämlich ein Interview, was ich mit Ihnen gehört habe im Deutschlandfunk vor einigen Wochen, wo ich gemerkt habe, dass Sie sich mit der Juristenausbildung auseinandersetzen. Und das finde ich deshalb ganz spannend, weil ich mache ja einen Ökonomie-Podcast, ich mache ja keinen Juristen-Podcast. Nur ich habe immer wieder im Bekanntenkreis in den vergangenen Jahrzehnten erlebt, dass junge Menschen Jura studiert haben, haben dann das berühmte Staatsexamen nicht geschafft und standen dann irgendwie mit leeren Händen da. Also ich nehme jetzt keinen Namen, aber ich kenne konkrete Fälle, wo dann Leute eben statt als Juristin zu arbeiten, konkret dann als Sekretärin gearbeitet haben. Was jetzt nicht ehrrührig ist, bitte nicht missverstehen, bevor ich jetzt böse Anrufe bekomme. Aber, was ich die Frage aufwerfe, verdammt doch mal, da gibt es so quasi eine sehr, sehr anspruchsvolle Ausbildung, wenn man dann die Hürde nicht schafft. Und ich glaube, es genügt ja nicht nur zu schaffen, sondern muss man eine bestimmte Note haben, damit es überhaupt relevant ist. Da war für mich so ein bisschen die Frage, haben wir jetzt nicht auch noch das Problem, dass wir zwar vielleicht viele Leute dazu motivieren, nach dem Abitur zu entscheiden, ich möchte gerne Jurist werden, die es aber dann eben nicht schaffen, entweder weil sie vorher schon aus dem Prozess fallen oder weil sie dann eben die Prüfung nicht bestehen und nicht gut genug bestehen. Ist das ein Problem, was wir uns vielleicht auch anschauen sollten?
Absolut, ja. Das ist ein Problem, das dringendst mit ganzer Kraft angegangen werden muss. In Zeiten der Schwemme junger Menschen, Stichwort Babyboomer, konnte man sich den Verschleiß noch leisten. Es blieben einfach genügend übrig, die dann die entscheidenden Stellen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft besetzt haben und gut ausgefüllt haben. Diese Zeiten des demografischen Luxus sind vorbei. Man muss also jetzt viel mehr Sorgfalt auf die juristische Ausbildung verwenden, um diejenigen, die das Fach wählen, besser zu qualifizieren, damit sie die unentbehrlichen Funktionen ausüben können. Denn der demokratische Rechtsstaat lebt als Rechtsstaat in jedem Moment der Rechtsanwendung. Und nur wenn die überzeugt, überzeugt auch der Staat. Darauf hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Harbart, in einer berühmten Ansprache nochmals sehr deutlich hingewiesen. Wir haben also einen direkten Handlungsbedarf. Und wenn wir den nicht adressieren, dann werden wir in schätzungsweise ungefähr 10 Jahren einen negativen Qualitätssprung machen, nämlich nach unten, den wir dann nicht mehr so leicht aufholen, wenn überhaupt.
Es sind zwei verschiedene Dinge, also drei verschiedene Dinge. Zum einen ist ja die Frage Anzahl Juristen. Die andere Frage ist, wie qualifiziert sind diese Juristen? Das wäre Qualitätssprung. Und die dritte Frage ist ja, wie groß ist der Verschleiß an humanen Ressourcen, die es eben nicht schafft, das Jurastudium zu absolvieren und die dann ja im Prinzip schon wahrscheinlich dann Ende 20 sind, wo die Frage wieder aufkommt, was macht man dann eigentlich? Man hätte ja noch einen anderen Weg gehen können. Es ist ja nicht nur so, dass wir nur Juristen brauchen in den kommenden Jahren. Wir haben ja eigentlich in jeder Hinsicht einen Fachkräftemangel. Also können wir es vielleicht mal auseinandernehmen. Also fangen wir erstmal vielleicht an mit dem quantitativen Problem. Fangen dann theoretisch genug Leute an, Jura zu studieren?
Das würde ich für den Moment bejahen. Wobei die Zahl der Studienanfänger in den letzten 4 Jahren um etwa 5.000 Studienanfänger pro Jahr gesunken ist, Tendenz weiter sinkend. Wo das einen Boden findet, ist offen.
Also wie viel sind es jetzt ungefähr? Wie viele studieren es? 5.000 jedes Jahr weniger. Wie viel sind es ungefähr?
Also wir haben im Moment 116.000 Jurastudierende in Deutschland.
Okay, und wie viele von denen werden es auch schaffen, frage ich jetzt mal so.
Also die Studienabbrecherquote ist etwa 25%. Und diejenigen, die dann ins Examen gehen und entweder durchfallen oder die Note ausreichend machen, die nach allgemeinen Standards nicht für den Beruf qualifiziert, ist leider 50%.
Also von 100.000 treten 75.000 an und von den 75.000 schaffen 37.500 es nicht.
Das kann man unter Vernachlässigung von Einzelheiten tatsächlich so sagen. Wobei, Achtung, in den 50% sind diejenigen, die durchgefallen sind, mit diejenigen, die nur ein ausreichend erzielen, zusammengefasst. Warum mache ich das? Weil ein ausreichend keine Note ist, mit der man irgendetwas Gescheites werden könnte oder sollte. Da hat man es gerade geschafft und ist eigentlich nicht für den Beruf qualifiziert.
Gut, aber das wird ja anders sein, wenn Richter knapp sind, dann werden die Ausreichenden auch aufs Amtsgericht kommen. Also haben wir schon mal, denen haben wir schon mal geholfen. Aufgrund der Demografie, dann kommt nur ihr Qualitätsniedergang, kommt dann ins Spiel. Aber im Prinzip, wir hätten also erstmal, wir könnten aber auch, meine erste Möglichkeit wäre zu sagen, wie kann ich die besser ausbilden, dass die vielleicht auch mit einer ausreichend zumindest gut genug sind, um im Amtsgericht keinen Unheil anzurichten.
Ja, besser ausbilden ist, meine ich, das Gebot der Stunde. Das ist auch eine gegenwärtig sehr intensiv geführte Diskussion. Dazu hat es eine Reihe von Veranstaltungen gegeben, insbesondere das berühmte Hamburger Protokoll vom 1. Dezember 2023, wo unter der Führung der Bucerius Law School sich Spitzenjuristen aus allen Fächern, das vor allen Dingen auch Professoren, zusammengesetzt haben und eine Art Masterplan für die eine angemessene Reform der Juristenausbildung besprochen und auch in Aussicht genommen haben. Dazu gehört übrigens auch ein Bachelor of Law, ein Titel, der während des Studiums erworben wird und dessen Verleihung nicht die erfolgreiche erste juristische Prüfung voraussetzt.
Ist das eine Art Teilnehmerurkunde dann? Wenn ich es ohne Prüfung bekomme? Ich will es nur verstehen. Also heißt es dann, wenn man ein paar Jahre dabei war, dann bekommt man einen Bachelor of Law, damit man überhaupt was in der Hand hat. Ohne Prüfung.
Also der Bachelor of Law ist ein offizieller Universitätsabschluss aus dem sogenannten Bologna-System und bezieht daraus seinen Wert und seine Würde. Unter den Staatsexamensträgern aber ist relativ klar, dass derjenige, der nur Bachelor ist, jemand ist, der sich ein bisschen mit Jura befasst hat, dem man aber wirkliche anspruchsvolle juristische Arbeiten besser nicht zutrauen sollte.
Okay, also erster Reformvorschlag ist, dass man so einen Bachelor hier auch hätte, dass Leute nicht mit leeren Händen von der Uni gehen.
Das ist richtig so. Der andere ist die Verlagerung bestimmten Stoffes weg vom Examen in das Studium hinein. damit der Kreis dessen, was im Examen geprüft wird, sich von der aktuellen Überfülle ein bisschen reduziert. Auch das ist wärmstens zu begrüßen, denn innerhalb der wenigen Wochen, in denen die Examensklausuren geschrieben werden, muss der gesamte Stoff präsent sein, der gesamte Prüfungsstoff. Das ist enorm anspruchsvoll. Und diesen Stoff zu reduzieren, ist eine ganz hervorragende Idee. Das ist unbedingt zu begrüßen.
Dann könnte man aber Ihnen auch entgegenhalten, dass von denjenigen, die jetzt nun ausreichend bekommen, dass die ja doch nicht alle so schlecht sind. Vielleicht hatten die einfach auch nur Pech gehabt, dass sie eben in der Prüfung vielleicht nicht die Bereiche ihrer Stärke abgefallen. Also was Sie haben so pauschal gesagt, wird ausreichend, ist man nicht verwendbar, habe ich verstanden, auf der Arbeitsmarkt, die Topper-Kanzleien werden die man nicht haben wollen. Aber eigentlich kann man nicht pauschal sagen, ausreichend ist gleich unzureichend für das Amtsgericht.
Ich bedauere, ich möchte niemals einem Richter gegenüber sitzen, der mir gegenüber oder meiner Mandantschaft gegenüber Staatsgewalt ausübt, der nur ein ausreichend im zweiten Staatsexamen hat. Das muss schiefgehen. Dafür habe ich zu viele JuristInnen kennengelernt, mit ihnen gesprochen, sie unterrichtet, mich mit deren Resultaten befasst. Ich bleibe tatsächlich dabei, dass ein ausreichendes zweites Staatsexamen für eine richtig verantwortungsvolle Berufsausübung nicht qualifiziert. Ausnahmen, die Ausrutscher, sind immer ausgenommen. Aber jedenfalls in der relevanten Menge, Stichwort Volkswirtschaft, bleibe ich tatsächlich bei meiner Auffassung.
Also wir haben gesagt, wir haben ungefähr 75% von Leuten, die eben entweder gar nicht mehr antreten oder eben durchfallen oder eben ausreichend machen, so roughly. Dann haben wir gesagt, eine Maßnahme ist, wir führen den Bachelor ein, auch im juristischen Studiengang. Dann hat man Bachelor of Law. Das ist zwar jetzt nicht richtig qualifiziert für den Job, aber man hat wenigstens etwas, mit dem man rumgehen kann und kann irgendwas anderes machen. Löst unser Richterproblem erstmal nicht, sondern wir haben nur die Verteilung anders gemacht. Die Durchgefallenen, die haben wenigstens den Bachelor of Law. Nehme ich mal an. Und von den Abschulabbrechern hätte vielleicht auch noch der eine oder andere den Bachelor of Law auch gemacht. So. Löst aber nicht unser Problem mit denen ausreichend. Da haben sie gesagt, okay, dann müssen mehr im Studium abprüfen quasi und nicht diesen großen Endexamen. Dann haben wir vielleicht ein bisschen bessere Noten. Vielleicht sind heute auch ein bisschen besser, kann ja sein. Aber da haben das grundlegende Problem immer noch nicht gelöst, was die juristische Ausbildung betrifft, oder?
Das ist richtig. Und dieses Grundlagenproblem liegt nach meiner Einschätzung und vor allen Dingen meiner langjährigen Erfahrung dabei, dass die juristische Ausbildung jedenfalls im Ganzen zu stark annimmt, dass sich die juristische Methode gleichsam von alleine mitteilt, dass man die sich so unterwegs aneignet, wenn einführende Stichworte in Arbeitsgemeinschaften gefallen sind. Und dann nur genügend nachahmend probiert wird. Und das ist leider ein System, was nicht funktioniert. Sondern richtigerweise müsste die Juristenausbildung vom Paradigma der Methode aus beginnen. Der einen juristischen Methode, die nämlich darin besteht, dass die Fragen, die das Leben an das Recht richtet, regelgeleitet beantwortet werden. Sodass man erst sogenannte Prüfungsmaßstäbe hat, dann wird das Leben daran gemessen und dann gibt es das Ergebnis. Und das ist über alle Rechtsgebiete immer das Gleiche, dass eben erst ein Prüfungsmaßstab für die Beantwortung der Frage etabliert werden muss und dann kommt die sogenannte Subsumption, die Unterordnung des Lebens unter diesen Prüfungsmaßstab. Und aus dieser methodischen Ansatz heraus wäre es ungleich leichter, qualifizierte Juristen auszubilden, wenn man den Unterrichtsstoff aus der Blickwinkel der Methode vermittelt, statt nur materielles Recht zu machen oder Prozessrecht, die Methode selbstverständlich vorauszusetzen und dann zu glauben, dass die Studierenden die Methode per se parat haben. Das ist nicht der Fall. Es gibt einen berühmten Bericht aus einer mündlichen Examensprüfung in Köln, wo eine sehr renommierte Professorin die Kandidaten der ersten Prüfung gefragt hat, was ist ein Rechtsgutachten? Und wie die Professorin selbst berichtet, hat diese Frage Panik ausgelöst. Das sollte nicht sein. Eine universitäre Ausbildung verdient den Namen genau dann, wenn sie solche Grundlagenbegriffe tatsächlich unterrichtet und sicherstellt, dass alle das auch mitbekommen. Es gibt des Weiteren den berühmten Begriff der Subsumption, von dem auch vielfach angenommen wird, es sei selbstverständlich, was es damit auf sich hat. In einem bestimmten Grundaspekt macht das der Fall sein, im Ganzen aber nicht. Die Forderung, die ich daher erhebe und auch als Person vertrete, ist, dass es eine klare Methode gibt mit definierten Begriffen, deren Bedeutung klar ist und dass jegliches Recht, was unterrichtet wird, innerhalb dieser Methode stattfindet, die nämlich immer gleich bleibt. Wohingegen das Recht, von dem die Rede ist, sich stets wandelt, neue Gesetze und dergleichen mehr. Das Beständige ist also die Methode, nicht der rechtliche Inhalt. Und auch aus diesem Grund muss also auf die Methode der Schwerpunkt gesetzt werden. Denn das ist wiederum ein Umstand, über den sich alle Juristen einig sind, dass die Grundlagen- und Methodenkompetenz gestärkt werden soll. So auch das Hamburger Protokoll, so auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und wenn man mit sogenannten Stakeholdern der Ausbildung spricht, darüber sind sich alle einig. Aber was genau dafür getan müsste und wer, ist im Moment noch viel zu zäh und träge.
Also ich habe natürlich logischerweise als Betriebswirt auch ein bisschen Jura gehört. Das ist ja so ein bisschen so Bestandteil. Und ich muss zugeben, mir haben die Begriffe schon was gesagt, die Sie gerade gesagt haben. Und ich frage mich so ein bisschen, ich bin ein bisschen erstaunt, dass was Sie schildern nicht normal ist. Darum war meine erste Frage mal, ist das jetzt typisch ein deutsches Problem oder ist es ein Problem im deutschsprachigen Raum? Also haben die Österreicher und die Schweizer dasselbe oder machen die eine bessere Ausbildung? Oder wie ist es denn im angelsächsischen Raum? Also ist das ein generelles Problem oder ist es eine typisch deutsche Entwicklung?
Um diesen letzten Aspekt zu beantworten, fehlt mir leider der Überblick, zumal Recht im angelsächsischen Raum auch anders gedacht und praktiziert wird. Wir in Deutschland praktizieren das, was wir als Subsumptionsmodell bezeichnen, das gibt es in dieser Weise im angelsächsischen Raum so nicht. Daher kann ich im Grunde nur für Deutschland sprechen, glaube aber nicht, dass das ein typisch deutsches Problem ist, sondern es ist das Übersehen der Selbstverständlichkeiten. Woran das genau liegt, ist schwer zu ermessen. Vielleicht, dass die Ausbildung insgesamt, die Prüfungsämter, die Professoren voraussetzen, dass das, was die absoluten Grundlagen ist, dass die Studierenden des Rechts das sich schon angeeignet haben oder anderweitig erworben, sodass man darauf aufbauen könne. Das ist leider ein großes Missverständnis. Und zum Teil wird auch viel zu wenig Klarheit verlangt hinsichtlich bestimmter Kernbegriffe. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist der sogenannte Obersatz. Ich bitte um Nachsicht, wenn das jetzt ein Fachbegriff ist, der nicht jedem Ökonomen geläufig sein muss. Aber der Unterschied ist ganz einfach zu verstehen. Wir Juristen denken ja oft in Fragestellungen. Jemand könnte sich strafbar gemacht haben oder könnte gegen einen anderen einen Zahlungsanspruch haben. Das sind alles Fragestellungen. So, ein Großteil der Ausbildung bezeichnet diese Fragestellung als Obersatz. Leider ist das vollständig unreflektiert. Denn das Bundesverfassungsgericht, alle obersten Gerichtshöfe des Bundes, führend der BGH und die herrschende Meinung in der sogenannten Methodenlehre, für die ist Obersatz ein abstrakt genereller Rechtssatz.
Beispiel?
Für einen Obersatz, der Eigentümer kann vom Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen, es sei denn, dass dem Besitzer dem Eigentümer gegenüber ein Recht zum Besitz zusteht. Das ist ein klassischer Rechtssatz, ein klassischer Obersatz im Sinne des Bundesgerichtshofs und der herrschenden Meinung in der Methodenlehre. Das ist offensichtlich etwas ganz anderes als eine Fragestellung, ob sich jemand strafbar gemacht hat oder ob jemand einen bestimmten Gegenstand herausverlangen kann. So, wenn für so verschiedene Dinge derselbe Begriff verwendet wird, ist die Verwirrung garantiert. Und das ist leider die Gegenwart der deutschen Juristenausbildung. Das ist noch nicht mal das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste daran ist, dass sich so wenig Personen daran stören. Also ein Fach, bei dem die Präzision der Begriffe wesensbestimmend ist, hinsichtlich der Methodenbegriffe, so unbestimmt und fahrlässig umgeht, dass es die jungen Leute in die Irre laufen lässt. Das ist ein, sagen wir mal, objektiver Skandal.
Also ich sehe ja, ich meine, Sie sehen mich jetzt ja, meine Podcast-Hörer können mich ja nur hören, aber ich gucke Sie so ein bisschen, glaube ich, ungläubig an, weil ich mir einfach denke so, das kann ja irgendwie alles nicht sein. Und ich könnte auch argumentieren, da gibt es den Dr. Rosenbach, der kommt ja irgendwie um die Ecke und erzählt irgendwas und die ganzen anderen Professoren und Verfassungsrichter und was weiß ich, die stört das eigentlich gar nicht. Wie breit ist denn diese Einschätzung vertreten von Ihnen? Die andere Frage ist, wenn wir wirklich was ändern wollten, wer ist denn eigentlich dafür zuständig?
Vielleicht die erste Frage. Worauf beruht meine Einschätzung? Nun, ich bin Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität seit 2004, an der Humboldt-Universität 2019 und unterrichte dort einen Kurs, in dem es genau um diese juristische Methode geht. Es ist also meine persönliche Anschauung und Erfahrung hinsichtlich der Begriffe, die die Studierenden dort mitbringen oder nicht mitbringen. Mhm. Und das Zweite ist, natürlich habe ich einiges an Methodenliteratur, an Anleitungsbüchern studiert. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Hands-on-Anleitungsbüchern zur juristischen Methode, in denen das mit diesem Obersatz so drinsteht, vollständig unreflektiert. Ich kann das also alles begründen und belegen.
Aber jetzt sind Sie so ein bisschen wie Don Quixote, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind da alleine, Sie sind nicht alleine, eine kleine Gruppe Mitstreiter, die sagen, wir wollen das ändern. Ich höre jetzt zu und wissen Sie, mir leuchtet es ja irgendwie alles ein. Da frage ich mich eigentlich, wo ist das Problem? Das kann man doch einfach ändern. Ich meine, man kann doch einfach sagen, liebe Freunde, wir sind unsauber geworden in unserer Terminologie. Lasst uns mal wieder sauber werden in der Terminologie und das erleichtert uns allen das Leben. Wo ist das Problem?
Ich glaube, das Problem liegt in der Annahme, dass die Dinge allein deswegen stattfinden, weil sie nützlich sind und einleuchten. Die Schwierigkeit ist aber, dass diejenigen, die in dieser, nennen wir es mal, problematischen Terminologie lange Zeit unterrichtet haben, dann zugeben müssten, dass ein Veränderungsbedarf besteht. Und in Veränderung tun sich Juristen naturgemäß nicht ganz leicht.
Ja, nicht nur Juristen, das gilt ja, glaube ich, für uns alle in Deutschland zurzeit. Aber jetzt sehen wir mal einen Juristen, okay. Aber Sie haben es gesagt, es gibt eine Gruppe, Sie sind nicht alleine. Also was ist denn so die Agenda der Gruppe und wen müssen Sie überzeugen? Ist Herr Buschmann, ist das der Ansprechpartner oder der Nachfolger dann von ihm? Oder wer ist der Ansprechpartner, wenn man wirklich sagen möchte, wir möchten quasi, es geht ja um Lehrplan, wenn wir den Lehrplan ändern, die Juristenausbildung?
Also ich glaube nicht, dass der Bundesjustizminister der Ansprechpartner ist. Die Juristenausbildung ist teilweise durch Bundesgesetz geregelt, nämlich das Deutsche Richtergesetz. Aber die Juristenausbildungsordnungen sind Ländersache und die Studienordnungen kommen von den Universitäten. Am Ende ist man hier auch ein bisschen das Opfer der Wissenschaftsfreiheit, nachdem nämlich hinsichtlich dieser Terminologie keine gesetzlichen Vorgaben existieren und sich die deutsche Wissenschaft auf ihre Freiheit viel zugute hält. Wer könnte das machen? Es bedürfte eines Konsenses in der Ausbildungslandschaft. Was mir also vorschwebt, ist, einen Dialogdiskurs zu starten für präzise Begriffe und Prinzipien der Juristenausbildung. Da bräuchte es einen geeignete Person, Persönlichkeit als Bannerträger, der alle bereit wären zu folgen. Das könnte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts sein oder eine andere Persönlichkeit, die sagt, wir haben hier ein Thema, das müssen wir adressieren. Es geht um den demokratischen Rechtsstaat, die Qualität unserer Juristenausbildung. Ein Niedergang, den wir unbedingt stoppen müssen und dann im Wege des Dialogs, des Diskurses eine solche Begrifflichkeit festlegen und sich daran halten, einfach weil sie der Sache nach überzeugt, weil sie nützlich ist und weil sie genau die Orientierung bietet, die die Studierenden brauchen. Man müsste also ein Stück Wissenschaftsfreiheit hergeben, um Einheit und damit Kraft und Orientierung zu gewinnen, das wäre es absolut wert.
Ja, das ist auf jeden Fall. Vor allem, weil ich meine, ich denke vor allem an die vielen Menschen oder die vielen jungen Menschen, die dann eben vielleicht scheitern an der Ausbildung und dann eben. Was ist eigentlich die Zeitdauer? Ich meine, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass die juristische Ausbildung auch enorm lange dauert. Vielleicht stimmt das nicht, dann korrigieren Sie mich. Aber die Frage wäre, könnte man nicht auch im Zuge einer Reform auch die Ausbildungsdauer straffen? Oder sagen Sie, nee, man braucht so lange Zeit, weil sonst, ich sag mal so, ich höre jetzt zu und ich als Leiter, wenn Sie das folgendermaßen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt Ihrer Logik folge, wie man unterrichten sollte, muss ich ja weniger detailliert unterrichten, weil ich muss nicht jedes Gesetz durchkauen. Weil wenn ich die Methoden kasten kann, dann kann ich auch ein Gesetz verstehen.
Genau das ist der Punkt. Ja, mit einer Akzentuierung der Methode, die wie gesagt überall gleich ist, wäre es sehr gut möglich, das Jurastudium zu straffen. Meine, im Moment ist die Regelstudiendauer 9 Semester. Das ist in Ordnung. Es wird aber zum Teil auch wesentlich überschritten, zum Teil auch unterschritten mit dem sogenannten Freischuss nach 8 Semestern. Ich würde da im Moment keine Prognose wagen wollen, sondern eine Zeit mehr für die Reifung reservieren. Denn die Studierenden klagen über Überforderung. Es ist einfach viel zu viel Stoff für eine letztlich zu geringe Zeit. Man müsste also diese Stoffreduktion noch radikaler durchführen, die Methode akzentuieren, dann würde auch die Studiendauer vermutlich sinken können, aber nur dann. Das Referendariat mit seinen 2 Jahren ist weiterhin wichtig. Und am Ende ist das Jurastudium eine Ausbildung, die tatsächlich ihre Zeit braucht, um zu einer ganzheitlichen Kompetenz und Befähigung zu finden, die letztlich das Ziel der Ausbildung sein muss, nämlich Persönlichkeiten zu bilden, auszubilden, aber noch wichtiger zu bilden, die eben wirklich gute Juristinnen sind, weil sie das, was Jura ausmacht, was es leistet, verstehen können und in ihrem Handeln, Rechtsanwendung, Richterschaft und in ihrer Haltung eben glaubwürdig verkörpern. Und das ist genau der Typus Jurist, der dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts richtigerweise vorschwebt. Das sind genau die glaubwürdigen Träger dieses Rechtsstaats, die man täglich ansprechen, erleben, befragen können muss und zu denen man dann auch Vertrauen haben kann, wenn sie einem als Richter gegenüber sitzen. Denn das ist die Nagelprobe.
Das ist klar. Für mich natürlich so ein bisschen, ich will jetzt mal so sagen, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere Hörer würde jetzt sagen, es ist einfach ein weiteres Beispiel, wie alles schlechter wird. Wir haben es ja früher auch geschafft. Ich meine, Sie haben es ja auch geschafft, damals die Studie, die Juristenausbildung offensichtlich. Also der alte weiße Mann in mir würde jetzt sagen, ist das nicht einfach nur ein Symptom dafür, dass die nachfolgende Generation einfach schlechter ausgebildet schon an die Unis kommt? Und die sind einfach, können einfach nicht so und gleichzeitig jammern sie immer rum. Ich meine, also sie haben weniger in der Schule gelernt und jammern einfach jetzt nur rum und deshalb kommt der Dr. Rosenbach um die Ecke und sagt, wir bauen ein Studium um, machen es eigentlich für euch leichter? Oder ist das wirklich nur so ein Thema nach dem Motto, wir haben einfach weniger Menschen, aber die sind jetzt nicht schlechter und nicht schlechter motiviert als früher?
Also wir haben weniger Menschen, wir können uns volkswirtschaftlich viel weniger leisten, die zu verschleißen. Und außerdem war das früher tatsächlich nicht besser, sondern es gibt einen berühmten Text, das sogenannte Ladenburger Manifest von 1997, in dem die führendsten deutschen Professoren sich zusammengetan haben, um das Jurastudium zu evaluieren und zu verbessern. Und ein Kernaspekt schon damals ist genau die juristische Methode, von der ich heute spreche. Von daher bin ich im Grunde ein Epigone derjenigen, die es schon immer gab, dass sie gesagt haben, wir müssen die Methode verbessern. Das Rätselhafte ist nur, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten so wenig getan hat. Wahrscheinlich durch Verantwortungsdiffusion. Jeder meint, dass sein Verständnis der Methode und seine Art, die zu unterrichten, nicht verbesserungsfähig ist. Dieser Appell richtet sich an alle anderen. Die leitenden Studierenden sind orientierungslos, nicht deren Aufgabe, also ein System zu erfinden. Deswegen hat sich so wenig verändert. Und ja, ich habe tatsächlich meine Examen auch sehr ansprechend bestanden, mit Summa Cum Laude promoviert etc. Aber diese Schwierigkeit, diese Herausforderung, die Methode wirklich zu knacken, ja, habe ich trotz meines erfreulichen ersten Staatsexamens nicht als erfüllt angesehen, sondern mich wegen der Unzufriedenheit persönlich auf den Weg gemacht, dem nachzugehen und in heißem Bemühen das tatsächlich langjährig betrieben und jedenfalls aus der Sicht derer, denen ich das nahebringen darf, auch erfolgreich so niedergelegt, dass man es nachahmen kann. Verstehen, anwenden und daraus Orientierung finden.
Ja gut, aber das ist schön für die, die bei Ihnen unterrichtet werden. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück. Also vor 27 Jahren gab es eine Juristentruppe, die sich zusammengesetzt hat, also anerkannte Professoren und so weiter, also ein bisschen, entschuldigen Sie meine flapsige Wortwahl. Also anerkannte Professoren haben sich gesagt, wir müssen es anders machen. Und dann ist 27 Jahre lang relativ wenig passiert. Und jetzt haben Sie erzählt, eine Erklärung von einer Truppe, die sich wieder zusammengesetzt hat. Da sind Sie Mitglied. Und diese Truppe versucht einen neuen Anlauf. Wie schaut der aus und was muss passieren, damit nicht in 27 Jahren, dann nicht mehr wir beide, vermutlich, aber irgendein anderer darüber spricht und sagt, ich habe gerade eine neue Idee und es gab schon mal vor 27 oder 54 Jahren gab es das schon mal. Also wie schaut Ihr Anlauf aus und was muss passieren, damit der diesmal Erfolg hat?
Ich glaube, passieren muss, dass jeder sich individuell befragt, was kann ich dafür tun, dass diese Ziele erreicht werden? Mit John F. Kennedy frage nicht so sehr, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst.
Ja gut, aber jetzt wird's, also ich kann jetzt relativ wenig, ich kann jetzt einen Podcast mit ihm machen, aber ich kann ansonsten, können meine Hörer relativ wenig jetzt machen, um die Richterausbildung zu verbessern. Also das ist ja, also da muss ja mehr passieren in juristischem Betrieb.
Richtig, da braucht es Bannerträger, die sagen, wir machen das. Wir beispielsweise gründen so ein Diskursforum, in dem wir die juristische Methode so formulieren, aufstellen, dass sie eine glaubwürdige Vorlage für einen bundesweiten Unterricht ist. Das wäre ein großer Gewinn. Das Zweite ist, dass es eine Initiative gibt, die die Kriterien der gelungenen Falllösung formuliert. Das könnte fast in einem Wiki-Format sein, Wikipedia analog, Jurapedia, in dem also die Gesamtkompetenz der Kriterien, die in jeder Examensklausur, in jeder Prüfung angewandt wird, systematisiert wird und dann ein Konsens daraus entsteht. Denn erstaunlicherweise sind meine Bemühungen, solch einen Kanon zu finden, erfolglos geblieben. Ich denke selber über so einen Kanon nach, habe da auch schon einiges vorbereitet. Aber veröffentlicht gibt's das nicht. Und Anleitungsbücher der Methodenlehre und ähnliche kann man natürlich insgesamt zur Hand nehmen und sagen, das ist der Kanon. Das ist nur völlig unpraktikabel. Damit kann man als Studierender nichts anfangen. Sondern es muss eine Gliederung von 2, vielleicht maximal 3 Seiten sein, mit passenden Überschriften, deren Aneignung dann tatsächlich auch eine Wirkung für das eigene Denken und Handeln hat. So etwas wäre auch ein ganz außerordentlicher Gewinn. Dann stelle ich mir vor, dass Stakeholder wie Family Offices, Stiftungen und andere finanzielle Mittel für die Juristenausbildung mobilisieren, indem sie sagt, der Staat hat es soweit mal nicht vermocht. Wir unterstützen diejenigen, die das in die Hand nehmen. Die findet man im Internet, so schwierig ist das nicht. Und starten die mit den Finanzmitteln aus, um das glaubwürdig voranzubringen, sowohl kommunikativ als auch dann in der Sache. Auch das würde etwas bringen, denn das ist natürlich alles eine Frage der Ressourcen und viele, die sich an der Reformdiskussion beteiligen, müssen parallel ihren Lebensunterhalt verdienen, können also gar nicht so aus dem Vollen schöpfen mit ihren guten Ideen, wie sie es aber zur Erhaltung unseres demokratischen Rechtsstaats gerne würden.
Also was Sie sagen ist, also okay, Sie nutzen das im Podcast zu einer Finanzierungsaufforderung, was völlig okay ist. Das heißt, Sie sagen im Prinzip, wir brauchen einen Kanon, Sie können ganz ein Buch schreiben, können Sie, machen Sie bestimmt auch, finde ich super. Aber Sie sagen im Prinzip, wir brauchen ein stärkeres Engagement aus der Juristerei heraus und alle, die mit Ihnen zwar zusammengesessen haben und da Paper geschrieben und Deklaration geschrieben haben, die sind aber so busy, die können sich darauf nicht konzentrieren. Und gleichzeitig haben Sie jetzt nebenher gesagt, der Staat versagt. Dann möchte ich nochmal zurückkommen und möchte sagen nach dem Motto, naja gut, also jetzt haben Sie gesagt, Sie möchten jetzt nicht zum Bundesjustizminister gehen, ich sage jetzt keinen Namen, wer weiß, wer es ist, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Aber wenn wir jetzt zum Bundesjustizminister gehen könnten, ja, der hatte den Podcast gehört und sagt, ich möchte jetzt was machen. Also erstens, wäre es sinnhaft, zu ihm zu gehen? Und wenn es sinnhaft wäre, ja, was würden Sie dem sagen? Was würden Sie sagen? Also ich serviere den Kaffee und Sie können ihm 3 Dinge sagen, die er tun soll. Was soll er machen?
Also erstens, ich würde ihn bitten, sich an die Spitze dieser beiden Initiativen zu stellen, diesen Methodenkanon zu entwickeln und die Juristen aufzufordern, konsensfähige Begriffe ihrer Methode zu formulieren und dann zu verbreiten. Dann sollte er seinen Einfluss nutzen, sowohl parteipolitisch als auch in der Gesetzgebung, das deutsche Richtergesetz, so nachzujustieren, dass der bundesgesetzliche Auftrag, die Methode in den Vordergrund zu stellen, dort gesetzlichen Niederschlag findet. Und das Dritte ist, dass er seinen Einfluss nutzen sollte, am Ende auch aus Bundesmitteln genau diese Initiativen zumindest mitzufinanzieren.
Und als vierten Punkt, ein bisschen weniger Gesetze machen wäre auch ganz gut, oder?
Das würde ich dann bei dem Glas Weißwein, was einer solchen Diskussion hoffentlich folgt, auf persönlicher Ebene mitteilen, denn darunter leidet die Überzeugungskraft des Rechtes mittlerweile in dramatischer Art und Weise. Ohne Recht wollen wir nicht, können wir nicht. Wir brauchen Regeln, die für alle gelten und die auch glaubwürdig durchgesetzt werden. Aber wenn das zu viel ist, wie gerade jetzt, zu wenig einsehbar, dann entsteht die innere Rebellion gegen den Rechtsstaat als Ganzen. Das ist auch eine Corona-Nachfolge, in der teilweise leider auch unverhältnismäßig agiert wurde. Und da müssen wir unbedingt nachjustieren, um die Zustimmung zum Rechtsstaat und dessen Vollzuges wieder glaubwürdiger zu stärken. Ja, Rücknahme bestimmter Regeln, Initiativen in Brüssel, weniger Widerrufsbelehrungen und ähnliches. Da würden alle richtig aufatmen.
Und vor allem wäre es ja auch gerechter, weil wenn wir, je mehr wir uns entwickeln in ein System, ich will nicht sagen wie Indien, aber wenn wir in die Richtung gehen, dass die Prozesse ewig dauern, dass es unsicher ist und so weiter, desto mehr hängt ja das Recht dann auch von den finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Akteure ab. Wenn ich mir dann einfach gute Anwälte besorgen kann und ähnliches, dann habe ich wahrscheinlich in so einem System mehr Möglichkeiten, unter Umständen ein für mich günstiges Urteil zu erwirken, als in einem funktionierenden Rechtsstaat.
Das trifft so zu. Aber die Balance bei uns ist ja die sogenannte Prozesskostenhilfe und vor allen Dingen ist auch die Balance wirklich gute Richter.
Ja, das meine ich ja, das ist richtig gute Richter, ist die Balance, aber wenn wir die nicht mehr haben, haben wir ein Problem.
Haben wir ein gewaltiges Problem, in der Tat. Von daher die Stärkung der Methodenkompetenz in der Richterschaft zu gewährleisten, dass sich auch gerade von den guten und sehr guten Absolventen genügend für diesen so wichtigen und verantwortungsvollen Beruf Richter entscheiden. War for Talents, nicht wahr? Die Großkanzleien und alle, dass also nicht nur die mittleren, sondern eben auch gerade die sehr guten in die Richterschaft gehen.
Was im Plädoyer für höhere Gehälter für Richter?
Da hätte ich sozusagen nichts dagegen, angesichts der enormen Bedeutung, die das hat, wäre das absolut diskutabel. Es hat auch schon Verfassungsgerichtsentscheidungen gegeben für Richterbesoldungen in Ländern, die zu Beanstandungen geführt haben. Wie wird man der Menge Herr? Durch ausgefeilte Methode, über die perfekte Klarheit besteht und die Übung, sodass man genau weiß, was es bedeutet.
Wir steigern die Effizienz der Gerichtsbarkeit durch diese klaren Regeln. Wir steigern die Effizienz und Qualität der Ausbildung durch die klaren Regeln. Wir haben einen Bachelor of Law für diejenigen, die es nicht ganz so gut schaffen. Da wäre für mich höchstens noch die Frage, gibt es noch eine Möglichkeit, dieses Nicht-Schaffen möglichst früh stattfinden zu lassen, damit die Menschen frühzeitig sich neu orientieren können?
Das ist ein guter Gedanke, der so auch schon in den Studienordnungen verankert ist. Da wird relativ früh darauf geschaut, dass bestimmte Leistungen erbracht werden. Und wenn die nicht erbracht werden, dann endet auch ein Jurastudium relativ schnell. Da habe ich jetzt keine Verbesserungsvorschläge zu machen, sondern das passt dann schon, damit die jungen Leute nicht zu lange auf einem falschen Dampfer fahren.
Zum Abschluss, wie groß sind Sie besorgt? Ich meine, reden wir jetzt hier über so ein Luxusthema oder reden wir wirklich über ein Thema, was bereits in wenigen Jahren sehr akut wird?
Wir sprechen leider über ein Thema, was in wenigen Jahren richtig akut wird. Und das ist einhellige Meinung in der Fachpresse. Anwaltsmangel und auch Richtermangel, gerade in den neuen Bundesländern, ist absehbar. Statistisch, nach Pensionen und so weiter, steht das fest. Das kommt. Und jetzt ist die Zeit zum Handeln.
Dann hoffen wir mal, lieber Herr Dr. Rosenbach, dass jemand das gehört hat, der Handlung unterstützen kann. Ich finde es auf jeden Fall ein hochspannendes Thema. So ein bisschen ist es so symptomatisch. Wir reden jetzt über Juristen, wir reden immer gleichermaßen auch über Heizungstechniker und über andere Berufe. Das heißt, wir haben es natürlich generell zu tun mit einem Mangel an Menschen perspektivisch. Und das Wichtige ist natürlich, dass wir die Menschen, die wir dann haben, auch entsprechend gut ausbilden. Und deshalb finde ich Ihre Initiative und Überlegung so interessant und spannend. Und wie gesagt, hoffe, dass Sie Gehör finden und vielleicht können wir ja in ein paar Jahren mal sprechen, ob sie Fortschritte gemacht haben und nicht auf dem Weg sind, dasselbe Schicksal zu erleiden wie diejenigen, die 1997 schon in die ähnliche Richtung gedacht haben. Also an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
Auch an Sie, lieber Herr Stelter, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, diese Gedanken hier vorzutragen.
Halten wir fest, gerade eine alternde Gesellschaft wie die unsrige, die auch sonst über keine Rohstoffe verfügt, muss mit ihrer wertvollsten Ressource, der nachwachsenden Generation, besonders sorgfältig umgehen. Gute Infrastruktur, ein herausragendes Bildungswesen und attraktive Rahmenbedingungen sind die Voraussetzung dafür, dass die Jüngeren nicht nur in der Lage, sondern auch bereit sind, die Lasten der alternden Gesellschaft zu schultern. Kurz gesagt, ein Land wie Deutschland muss gute Perspektiven bieten. Umso schlimmer ist es dann, wenn man das wie in Deutschland nicht tut. Mit Blick auf die Demografie muss der Staat endlich effizienter werden. Es kann nicht sein, dass ein immer größerer Teil der Beschäftigten für den Staat tätig ist. Und ebenso wichtig, die Ausbildung der nachkommenden Generation
muss in jeder Hinsicht verbessert werden. Die richtige Aufteilung zwischen Lehre und Studium, die richtigen Studienfächer und die richtige Vorbereitung der künftigen Studenten auf das Studium, Stichwort Mathematik und Sprachkenntnisse. Und dann natürlich auch Reform der Studiengänge, wie heute am Beispiel der Juristenausbildung diskutiert. Tun wir das nicht, dann hat unser Land, dessen einziger Rohstoff eben die grauen Zellen und der Fleiß seiner Bürger ist, keine Chance, als Wirtschaftsstandort und als Wissensgesellschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Ob die kommende Regierung das anpackt, die ersten paar Tage, gerade letzte Woche, mit Blick auf die einfache Lösung, einfach neue Schulden zu machen, macht mich hier skeptisch. Aber vielleicht werde ich ja positiv überrascht. Soweit meine Gedanken für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Zuhören. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.